Und auch, ja, die eigentliche Frage, auch unter den Schulsanitätern kann man das beobachten. Man hat manchmal verschiedene Schulen, die dann zusammentreffen. Und unter den Schulen gibt's ja dann immer so eine Konkurrenz. Das war schon damals bei uns, bei den drei Gymnasien, war immer, ah, und die, das ist eine schreckliche Schule und die sind auch blöd und die sind doof. Aber die Schulsanis untereinander, die halten zusammen.
So, welche Farbe wolltest du nehmen?
Weiß.
Weiß. Okay. Na dann los. Mal gucken. Weißt du noch, wie Schach geht? Hast du ja lange nicht mehr gemacht.
Doch.
Wann denn?
Nee, hab ich nicht.
Wann hast du?
In der Schule.
In der Schule?
Mhm.
So.
Nee.
Na, da komm, mach.
Wenn ich mich Schachmatt schlagen, dann nehme ich ja lieber den Läufer hier.
Herzlich willkommen zur 12. Folge der Malteserblicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Schmidt. Er ist der Diözesenjugendreferent in Görlitz. Da er ein wenig weiter weg wohnt, haben wir uns wieder einmal in einem geheimen Raum im Internet getroffen und uns dort über die Malteserjugend im Bezirk ausgetauscht.
So, da warte ich auf dich. Nein! Dann klaue ich dir den halt auch. Oh nein. Ha, Schach. Oder auch nie. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Nee, nein, nicht. Was nimmst du? Oh nee, eine Dame. Da. Was? Wieso habe ich verloren? Wieso?
Hä?
Das ist gemein. Herzlichen Glückwunsch. So.
Ja.
Ich spiele nicht mehr mit dir.
Hallo, Herr Piet.
Hallo, Herr Schmidt. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, sehr gern.
Sie müssen mich jetzt noch mal ein bisschen hochziehen. Mein Sohn hat eben gegen mich im Schach gewonnen. Von daher, das nagt jetzt ein bisschen an mir.
Tja, ja. Die Kinder sind meistens die Besten.
Ja, ist das eigentlich ein Thema bei den Jugendlichen?
Schach, oder?
Ja, Schach.
Ja, es kommt immer wieder mehr in Mode.
Ja, yeah. Aber die sind wahrscheinlich auch besser als ich. Ich glaube, ja, wir fangen jetzt einfach mit dem Gespräch an und dann, sonst wird es nämlich ein bisschen unangenehm für mich.
Alles klar, so machen wir's.
Herr Schmidt, wie geht's Ihnen?
Gut. Ja, nee, ich kann nicht klagen.
Das ist schön. Das hört man in heutiger Zeit selten.
Ja. Man macht sich schön, sagen wir
mal so. Beziehungsweise in meinem Umfeld. Da kommt dann immer, und dann ist und Corona sowieso und dann hat man gar keine Chance, da irgendwie auf ein anderes Thema zu schwenken.
Ja, auch, ich finde auch, trotz Corona kann man sich schön machen.
Das stimmt. Das hatten wir auch mal gehabt. Wir waren mal bei der Arbeit ging es irgendwie darum, es ist aber alles gerade nicht so cool und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann meinte ich dann auch so, ach, wisst ihr was, dann machen wir es uns halt eben trotzdem schön.
Ja.
So, ne, das passt ja eigentlich ganz gut tatsächlich.
Wir sind viel mit dem Hund unterwegs. Und da kommt man auch mit anderen Hundehaltern in Kontakt. Also man ist nicht, und es ist draußen, da ist jetzt auch, wenn man auf Corona guckt, das Infektionsrisiko niedrig. Man kommt trotzdem ins Gespräch, macht noch was mit seinem Hund, ist an der frischen Luft, also von daher.
Geht's da eher in den Wald oder geht's da eher in den Park?
Eher in den Park. Wir haben hier bei uns eine schöne eingezäunte Hundefreilauffläche, auch mit drei getrennten Abteilen, falls sich mal jemand nicht so gut versteht. Und da gehen wir gerne hin. Wir haben einen ehemaligen Straßenhund aus Griechenland mit einem sehr ausgeprägten Jagdtrieb.
Oh.
Und deswegen wäre so im Wald oder auf dem Feld, im Freilauf, würde der Hund wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommen, wenn er einmal ein Reh sieht oder ein Eichhörnchen oder ein vorbeiwehendes Blatt. Und ja,
das vorbeiwehende Blatt finde ich schön, ja.
Ja, oder schon ein Schmetterling, also alles, was sich schnell bewegt. Und deswegen ist die Hundefläche wirklich da Gold wert. Einfach den Hund laufen lassen, kann spielen, rennen, buddeln, schnüffeln, wonach ihm gerade steht, und dann kriegt man ihn aber auch wieder.
Ich stehe gerade ein bisschen auf Kriegsfuß mit Hundehaltern. Das hat nichts mit den Hunden an sich zu tun, sondern eher das, was aus dem Hund...
Dem Hund hinten rauskommt.
Genau. Das hat jetzt mein Sohn nämlich erwischt, und damit das kommt... Das Auto sah dann nicht schön aus.
Ja, finde ich auch ein Unding, das nicht wegzuräumen. Also wenn man mal im Wald ist und das ist tief drin irgendwo, dann denke ich auch, komm gut, hier machen auch die Wildschweine hin. Aber gerade in der Stadt, finde ich, muss das weggeräumt werden.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch die Spielflächen dann letzten Endes in Kindergarten oder eben in Parks dann,
ja,
ist schwierig. Finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich sehe auch immer manche Hundehalter, die dann irgendwie mit ihrem Hund gehen und das nicht wegmachen. Da biete ich dann immer an, soll ich Ihnen eine Tüte geben? Haben Sie keine dabei? Kriegen Sie eine von mir? Und dann machen Sie es weg. Aber
das ist clever.
Wahrscheinlich nur dieses eine Mal, ja.
Das ist clever. Das ist so ein bisschen wie so die Jugendlichen, die hinten in der Bahn sitzen und ganz laut mit dem Telefon Musik hören. Ich wollte früher immer so eine Kopfhörer extra mitnehmen und den beim Aussteigen einfach zuschmeißen, ja, und hinrufen, hier, schenke ich dir. Aber das habe ich mich nie getraut.
Ja.
Wo wir beim Thema Jugend sind. Sie sind ja Diözesen-Jugendreferent in Görlitz. Und
richtig.
Der Herr Domagala ist der Diözesenjugendreferent in Dresden-Meißen.
Genau.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir wollen ja über das ganze Thema Malteserjugend reden. Und Sie sind ja eher in Görlitz verortet. Sie haben ja aber gesagt, dass Sie auch über Dresden-Meißen Bescheid wissen.
Genau, so fängt auch meine Karriere an in der Malteserjugend tatsächlich in der Diözese Dresden-Meißen. So bin ich dahin geraten. Also ich habe nach der Schule 2015 habe ich Abitur gemacht und danach war ich der erste FSJler beim Herrn Domagala im Bereich der Jugendarbeit und Schulsanitätsdienst und habe 2015, wie gesagt, dort dann das FSJ begonnen und war ein Jahr in der Geschäftsstelle in Dresden unterwegs und habe so auch viel mit aufgebaut und mitbekommen, was in der Diözese Dresden-Meißen abläuft. Beziehungsweise war es da noch zusammengelegt, also da gab es nur den Herrn Domagala für Dresden, Meißen und Görlitz, das hat man dann erst später getrennt. Also habe ich ja beides kennengelernt quasi.
Und seitdem auch nie wieder weggegangen, nee?
Kurz quasi, eine 3 Jahre Pause. Hab dann nach dem FSJ die Ausbildung gemacht zum Notfallsanitäter bei den Maltesern in Hoyerswerda. Wir haben hier eine schöne Lehrrettungswache. Wie gesagt, dort die Ausbildung gemacht, war nebenbei auch ehrenamtlich dann in der Jugend viel, viel aktiv und habe die Schulsanitäter hier mit begleitet. Und als ich dann fertig war mit der Ausbildung, war eben diese Stelle in Görlitz gerade frei. Also es gab davor eine, die Frau Riedel, die ist dann aber umgezogen und ja, die Stelle war frei und da habe ich mich drauf beworben, weil ich mich bei den Maltesern schon auskannte, auch in der Malteserjugend. Und ja, so bin ich dann der Jugendreferent für die Diözese Görlitz geworden.
Also letzten Endes die besten Voraussetzungen für diesen Job für die Jugendlichen.
Quasi, ja. Also einige Gruppen kannte ich auch schon bei uns in der Diözese und die kannten mich, weil ich halt immer viel mit unterwegs war. Und so war es kein großer Neuanfang. Also schon in der Position nochmal anders, aber in einem gewohnten Umfeld, sag ich mal.
Genau, das ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Das ist ja quasi aus der Jugend eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Hierarchiestufe höher. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, es ist auch in der Jugend schwierig, weil es nicht so richtig eine Hierarchiestufe ist, was die Gestaltung der Jugend angeht.
Aber Sie haben quasi mehr Verantwortung.
Ja, das schon.
Ja, genau.
Also,
das meinte ich eher damit.
Genau, ja. Das kann man sagen, genau. Also die Malteserjugend lebt viel vom Ehrenamt und von dem, was die Jugendlichen gern machen wollen Und deswegen haben wir auch, oder habe ich auch gute Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen. Und wir haben auch einen Jugendführungskreis, den Diözesan-Jugendführungskreis oder kurz DJFK. Ja, das sagt sich schneller dann als immer wieder das lange Wort. Und die setzen sich zusammen aus den verschiedenen Gruppen, sind Jugendvertreter und eine Jugendsprecherin. Und die treffen sich regelmäßig und werten aus, was ist gelaufen, wie läuft es in der Jugend, wo müssen wir ansetzen, was können wir machen, was können wir aber auch planen für die Zukunft, was wünschen sich die Gruppen, was können wir machen. Und ja, ich bin dann der die Verantwortung hat.
Letzten Endes,
die Anmeldungen wieder zurücknimmt und abheftet.
Ja, wenn da bestimmte Sachen entschieden werden, dann sind das ja quasi die Themen, sag ich mal, die auch in der Malteserjugend wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ne? Also gerade bei mir im Bereich, da wo ich eigentlich arbeite, da geht es ja auch meistens darum, was interessiert die Kinder, was können wir jetzt machen, was können wir umsetzen, was wird denn in der Malteserjugend umgesetzt, was sind denn da so die Themen?
Also ein großes Thema ist bei uns der Schulsanitätsdienst, was eng zusammen mit der Malteserjugend läuft. In anderen Diözesen wird es schon ein bisschen mehr getrennt, da gibt es dann auch in einigen einen Referent für die Jugendarbeit und einen Referent für den Schulsanitätsdienst. Man geht jetzt aber immer mehr in die Richtung, dass man das zusammenlegt und sagt, wir wollen diese Trennung nicht mehr. Das machen wir hier schon lange einfach, weil wir nicht so stark mit Jugendgruppen vertreten sind. Deswegen haben wir das schon immer zusammen gemacht, also die Jugend- und Schulsanitätsdienst. Genau, und damit gehen wir ja an die Schulen und bilden die Schüler in Erster Hilfe aus, beziehungsweise erweiterter Erster Hilfe, sodass sie im Notfall helfen können und für ihre Mitschüler und Lehrer da sind.
Was heißt erweiterte Hilfe?
Erweiterte Erste Hilfe, das ist nochmal so ein Aufbaulehrgang zum Schulsanitäter oder zur Schulsanitäterin. Also ein normaler Erste-Hilfe-Kurs, das sind ja 8 Stunden, die man da sitzt, wie man es für den Führerschein braucht oder für die Arbeit. Der Schulsanitäter, das sind 42 Stunden insgesamt. Also es ist quasi eine Woche, wenn man es am Stück machen würde, hintereinander weg, nur Erste Hilfe.
Ist das dann quasi so ein bisschen wie, so eine Spezialisierung dann letzten Endes auf Jugendliche quasi? Weil die sind ja doch ein bisschen, weiß nicht, vom Körperbau auch anders her als jetzt der normale Erwachsene oder Ähnliches?
Also man passt das schon an. Also ich brauche jetzt in so einem Kurs bei Jugendlichen, wenn ich die ausbilde, nicht erzählen, wie es im Pflegeheim abläuft oder sowas. Das ist ja vollkommen fern der Realität. Man passt es schon an. Auch die Ausbildungsrichtlinien sind da angepasst auf den Schulalltag. Was so Fallbeispiele und Situationen, die man üben kann, sind halt da auch auf die Schule angepasst. Oder auf die Situation in der Schule zum Beispiel. Es ist jemand von der Sprossenwand gefallen oder es hat jemand in der Kantine was verschluckt oder irgendwie sowas. Also da schon Sachen, die auch tatsächlich in der Schule passieren können.
Und neben dem Schulsanitätsdienst, was gibt's denn da noch?
Die Malteser Jugend. Also die reinen Jugendgruppen, sage ich mal.
Also die Malteser Jugend setzt sich sozusagen aus diesen riesengroßen verschiedenen Gruppen letzten Endes zusammen.
Genau, also es gibt reine Jugendgruppen und die Schulsanitätsdienstgruppen. Ja, wie ich schon gesagt habe, bei uns in der Region, also Dresden, Meißen und Görlitz, sind die Jugendgruppen, die reinen, an sich nicht so stark vertreten. Also wir haben direkt in Görlitz eine gehabt, die ist auch gerade so ein bisschen auch mitgeschuldet durch Corona so am Verfallen. Aber die schon lange Jahre, auch seit Beginn der Gründung, wir haben ja jetzt dieses Jahr 30+1 das Jubiläum gefeiert. Ja, und eigentlich so lange gibt's diese Jugendgruppe schon. Und die haben halt mit Erster Hilfe nichts am Hut. Die machen wirklich nur, ja, Jugendthemen, die sie interessieren. Und das ist so die eine Sache, die Malteser machen und dann halt noch den Hilfsaspekt reinbringen im Schulsanitätsdienst. Aber beides zusammengefasst ist die Arbeit der Malteser Jugend.
Wie unterscheidet sich denn das jetzt, diese Jugendarbeit? Nehmen wir mal jetzt nur die Jugendgruppen, lassen wir mal den Schulsanitätsdienst kurz ein bisschen raus. Wie unterscheidet sich denn die Jugendarbeit der Malteser von anderen Jugendarbeiten wie, was weiß ich, Streetworker, Arbeiten im Kinder- und Jugendhaus?
Also von Streetworkern so grundlegend glaube ich schon nochmal ganz anders, dadurch, dass wir ja, dann feste Gruppen haben an sich. Also wir arbeiten da eng mit Gemeinden zusammen und haben halt da die Jugendlichen aus einer Kirchgemeinde zum Beispiel oder eine Gruppe von der Schule aus dem Religionsunterricht, die gerne irgendwie bei den Maltesern sich engagieren wollen. Also man kommt anders zusammen als bei Streetworkern. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, der uns von anderer Jugendarbeit unterscheidet, ist der Faktor des Glaubens, der mit reingebracht wird. Dadurch, dass die Malteser ja eine katholische Hilfsorganisation sind, ist das auch ein zentrales Thema der Malteserjugend, dass man den Glauben mit reinbringt.
Das erinnert mich gerade, ich fange gerade an, nostalgisch zu werden. So hier, ich nicke die ganze Zeit wissend. Also das ist, wir sehen uns leider nicht, von daher könnt ihr das nicht sehen. Aber ich nicke und denke die ganze Zeit, ja, letzten Endes haben wir das damals vor langer, langer Zeit, also so alt bin ich zwar noch nicht, aber ja, es sind doch, können doch schon fast 15 Jahre sein, die das her ist. Da haben wir das auch so gemacht letzten Endes und wir waren trotzdem durch den Glauben miteinander durchaus auch verbunden, ja.
Das schafft auch nochmal eine ganz andere Verbindung, glaube ich.
Gibt es da auch so bestimmte Glaubensthemen, die dann entsprechend auch richtig ja bearbeitet werden, also in Form von Andachten oder Ähnlichem?
Also Andachten beziehungsweise Gottesdienste sind immer dabei. Also das ist nicht wegzudenken, gerade wenn wir jetzt ein Wochenende wegfahren, steht meistens am Sonntag im Mittelpunkt der Gottesdienst. Oder auch bei irgendwelchen Zeltlagern, können wir nachher dann nochmal drüber sprechen, über das Pfingstlager zum Beispiel oder das Bundesjugendlager, da sind auch Gottesdienste und auch Impulse, also wir machen gern immer einen Morgen- und einen Abendimpuls, um den Tag einzuleiten und ausklingen zu lassen, auch da wird auf christliche Texte zurückgegriffen, und das ist schon ein zentraler Bestandteil der Jugendarbeit oder unserer Jugendarbeit, dass man halt ja auch die Kirche mit in den Vordergrund holt.
Und Sie haben ja vorhin gesagt, da kommen mal die Gruppen aus vom Religionsunterricht oder von anderen Kirchgemeinden mit dazu. Mischen die sich auch tatsächlich oder sind das eher so, dass die so ein bisschen separiert voneinander sind?
Die mischen sich. Die mischen sich sehr gern und gehen gut in den Austausch. Das erlebt man auch im Schulsanitätsdienst. Das meinte ich auch mit, wir trennen das nicht so. Also wenn wir irgendein Zeltlager machen oder sowas, nehmen wir auch die Schulsanitäter mit, die ja meistens gar keinen christlichen Background haben. Also für die ist das der erste Kontakt zur Kirche. Aber auch die nehmen wir an die Hand und nehmen sie mit und gehen da ohne Druck an die Sache ran. Und so verbindet man aber auch die eigentlichen Atheisten, sag ich mal, mit den Katholiken. Und es ist für niemanden irgendwie Druck dabei. Also jeder in seinem Tempo. Es wird erklärt, was passiert eigentlich in so einem Gottesdienst? Warum stehen jetzt alle auf? Warum knien die sich plötzlich hin? Huch, jetzt sagen alle gleichzeitig irgendein Gebet auf. Einfach dann auch nochmal zu sagen, was passiert hier überhaupt? Warum feiern wir den Gottesdienst? Sich so ein bisschen auseinanderzusetzen damit. Und ja, ich glaube, das ist für alle eine gute Sache. Und auch ja, die eigentliche Frage, auch unter den Schulsanitätern kann man das beobachten. Man hat manchmal verschiedene Schulen, die dann zusammentreffen. Und unter den Schulen gibt's ja dann immer so eine Konkurrenz. Das war schon damals bei uns, bei den drei Gymnasien, war immer, und die, das ist eine schreckliche Schule und die sind auch blöd und die sind doof. Aber die Schulsanis untereinander, die halten zusammen. Also die, gerade wenn man, das ist das Schöne, wenn man wegfährt. Man macht irgendwelche Spiele, Aufgaben, die lösen müssen, eine Schnitzeljagd. Schnitzel oder Schnipsel? Ich bin mir da nie sicher.
Ich glaube, es heißt, glaube ich, Schnitzeljagd, aber Schnipsel ist eigentlich realistischer.
Macht mehr Sinn, ne?
Ja, aber Schnitzel finde ich auch okay.
Ja. Wir jagen ein Schnitzel. Oder bei sowas. Also man muss ja dann miteinander arbeiten, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und das baut auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, Rivalitäten ab.
Der Schulsanitätsdienst an sich ist aber jetzt tatsächlich, da muss ich echt nochmal nachfragen, ist aber eher weniger in den Glaubensalltag mit eingebunden.
Ja, also dadurch, dass wir das ja an normalen Schulen machen. Also wir haben es auch an christlichen Schulen, beispielsweise hier in Hoyerswerda am Johanneum, was eine schöne christliche Schule ist, oder in Dresden am St. Benno-Gymnasium. Da ist es natürlich immer einfacher, auch solche Glaubensthemen mit aufzugreifen und mit zu integrieren in Ausbildungstage. Wenn man sagt, wir machen mal einen Samstag eine Ausbildung, dass man da auch einen guten Morgenimpuls machen kann oder Ja, man kann das da nochmal anders aufgreifen, auf jeden Fall. Es gibt aber auch, also wir sind auch an normalen Schulen, die jetzt keinen christlichen Hintergrund haben, wo es primär erstmal nicht so im Vordergrund steht. Es taucht natürlich in der Ersten-Hilfe-Ausbildung mit auf. Also das ist auch immer nochmal ein Thema, das Helfen auch aus der christlichen Überzeugung, also auch aus der Nächstenliebe ergibt sich ja für uns Malteser die Pflicht zur Hilfeleistung.
Da gibt's ja auch den Leitsatz der Malteser: Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen.
Genau.
Und das in jugendgemäßer Weise umsetzen und das für die anvertrauten jungen Menschen erlebbar machen. Zitat Ende.
Ja, und das ist eine Aufgabe tatsächlich, die man gut angehen muss. Also wie ich schon mal gesagt hatte, dass man da schon vorsichtig rangehen muss, weil für viele ist es der erste Kontakt zur Kirche und das darf man, glaube ich, nicht zu doll machen, oder? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, also, ich finde, völlig. Man darf das nicht zu doll machen, ist richtig.
Ja.
Ich finde das wirklich gut.
Die katholische Kirche kann für Außenstehende, glaube ich, sehr fremd wirken. Also sehr, sehr streng und sehr strikt in seinen Abläufen in der Liturgie, was ja mit einem anderen Pfarrer teilweise schon wieder ganz anders aussieht. Und, ja, und das halt den Leuten oder den Jugendlichen gut zu vermitteln, die da gut mitzunehmen, das ist wichtig und das bekommen wir aber auch gut hin.
Ich kann das tatsächlich bezeugen ein bisschen. Also ich will jetzt da nichts Böses. Es ist einfach eine andere Art, Gottesdienst zu feiern letzten Endes. Ich bin selber evangelisch. Allerdings war ich mal auf einem ökumenischen Gottesdienst gewesen. Und da muss ich wirklich sagen, dass einige Sachen einfach für mich fremd waren. Also ich habe sie verstanden weitestgehend und warum es gemacht wird und dass es zur Liturgie gehört. Ja, das ist ja auch okay. Aber einfach, weil ich es nie erlebt habe und trotz des christlichen Hintergrunds habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja interessant. Da ist, glaube ich, ne, das von wegen zu doll für Menschen, die jetzt eher weniger was mit Glauben am Hut haben, doch schon der richtige Ansatz.
Und wir haben bei uns, also wenn ich jetzt von Görlitz spreche, haben wir wirklich auch gute Pfarrer und vor allem auch unsere Diözesanoberin, die Gräfin Beatrix zu Lünar, die ja da sehr, sehr forsch auch rangeht und sagt, ne, ihr kommt jetzt mit und ihr stellt euch dann alle vorne hin mitten im Gottesdienst und einer kann noch das Banner halten, also die werden auch alle sofort integriert und mitgemacht. Und ihr ist es aber wichtig, auch eine Sichtbarkeit zu schaffen für die Jugendlichen, das wertzuschätzen, was sie tun in ihrem schulischen Alltag zum Beispiel. Und ja, man ist so ein Teil davon. Und ja, also wie gesagt, sie ist da sehr, sehr direkt so, ihr kommt jetzt mit, ihr setzt euch jetzt dort vorne hin und beim Einzug lauft ihr hinterm Pfarrer her und das ist immer, also man ist so ein Teil gleich davon. Ja, aber auch, sie setzt sich halt auch davor nochmal mit den Leuten zusammen und sagt, was passiert hier überhaupt? Ne, was machen wir? Und wie muss man sich verhalten? Warum muss ich die Mütze abnehmen, wenn ich in die Kirche reingehe? Und lauter solche Sachen. Also man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber für viele ist es, also schon vorsichtig. Der Gottesdienst wird gut gestaltet. Nicht mit dem Rücken zum Volk und auf Latein, sondern es wird dann, ja, also auch solche Pfarrer gibt's, ne? Es wird dann schon lebendig auch gestaltet, auch mit einer schönen Liedauswahl, dass es nicht die gregorianischen Gesänge sind, die auch sehr schön sind.
Die sind auch schön, ja.
Aber glaube ich, wenn man das erste Mal in die Kirche geht, ist doch ein lebendiges Lied nochmal schöner, wenn man irgendwie fröhlich über die Liebe Gottes singt, als das irgendwie auf Latein zu tun, in einem Mollgesang.
Ja. Wie groß ist denn die Altersspanne? Also, oder anders gefragt, bis wann gelte ich denn noch als Jugendlicher?
Ich glaube offiziell bis 27.
Ja, das habe ich auch mal früher gelernt, ja. Aber ich habe jetzt noch die Hoffnung.
ich würde das tatsächlich bis oben offen lassen und von unten eigentlich auch. Also wie ich gesagt habe, unsere Diözesanoberin ist auch schon, oh Gott, jetzt will ich aber auch nichts Falsches sagen, bestimmt 28. Nein, also die ist auch schon außerhalb des Jugendalters, ist aber trotzdem noch ein Bestandteil. Also sie ist trotzdem dabei bei der Jugend. Genauso wie ein Pfarrer, der für uns einen Gottesdienst hält, der gehört auch zur Gemeinschaft der Jugend mit dazu oder der sich mit engagiert. Auch Gruppenleiter, Dienststellenleiter oder Diensteleiter, die mit den Jugendlichen in Kontakt kommen und auch viel mitmachen, gehören immer noch zur Jugend. Oder wenn ich jetzt in den Kollegenkreis der Jugendreferenten gucke, wir sind relativ gut vernetzt in der Region Nordost, wie sie noch so zusammensteht, gibt es auch einige, die, oder also ich glaube, ich bin mit der Jüngste, also sind alle auch älter als ich, aber auch schon jenseits der 30. Man muss immer vorsichtig sein, was das Alter angeht, da sind viele immer sehr sensibel.
Ja. Bloß nicht in den Fettnäpfchen treten.
Ja,
ich verstehe schon.
Genau, aber also wie gesagt, nach oben sind wir da offen. Dann halt nicht mehr als Gruppenkind, was sich schön anmeldet zum Lager und einfach alles mitmacht, sondern dann schon auch mit Verantwortung, dann eine Gruppe zu leiten oder einen Workshop zu übernehmen und mit zu planen. Aber prinzipiell würde ich da sagen, bis oben offen.
Wobei ich das auch gerne mal wieder machen würde. Mich einfach mal irgendwo anmelden und mitmachen. Das wäre toll.
Ja, es hat sehr gut getan. Ich war Mitte September bei einem Lehrgang in Leipzig dabei, als normaler Teilnehmer, und zwar irgendwie auch mal ganz entspannt, sich einfach mal berieseln zu lassen.
Ja.
Statt immer nur zu berieseln.
Ich erinnere mich auch noch so an das ein oder andere Lager, wo wir waren, und irgendwann dann kommen dann nur noch so Erinnerungen, wo man dann mitgearbeitet hat. Und das wird dann irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Was für Lager oder sagen wir mal, was für Projekte liefen denn so in der Vergangenheit?
Na, was immer jährlich ansteht, ist unser Pfingstlager, was wir, wer hätte es gedacht, zu Pfingsten machen.
Quatsch.
Ja, tatsächlich. Weil es klingt zwar komisch, aber genau, das machen wir mal zu Pfingsten, und das ist ein regionales Lager. Noch ist die Region ja relativ groß als Region Nordost, die wird ja dann zum nächsten Jahr geteilt. Und wir Jugendreferenten und Jugendreferentinnen, die in dieser Region zusammen vernetzt sind, haben halt dieses Lager immer zusammengestaltet und wollen das auch hinterher noch machen, dass wir da gut zusammenarbeiten. Und man reicht sich das Zepter quasi immer rum, also jede Diözese ist nacheinander dran, das Lager auszurichten. Und ja, es ist eine ganz schöne Gemeinschaft, weil man jedes Jahr wieder hinfährt, man sieht die gleichen Gesichter, die irgendwie nicht älter werden. Und man trifft seine Freunde wieder. Es ist für die Gruppenkinder oder Jugendlichen ganz toll, da mitzufahren. Ja, und wie gesagt, ist auch da der Gottesdienst immer ein zentrales Thema, zu Pfingsten sowieso. Das ist immer so eine ganz große Sache, die steht schon immer fett im Terminplan, dass man sich das Pfingstwochenende frei hält.
Was bedeutet denn, ich glaube, wir müssen den Begriff mal kurz klären. Also ich habe da so eine Ahnung, was bedeutet denn Lager? Was wird denn da gemacht?
Es ist so ganz klassisch, wie man es sich bei den Pfadfindern vorstellt.
So wie im Ferienlager.
Ja, genau. Also man baut Zelte auf, wo man drin schläft. Man hat eine Lagerfeuerstelle, eine Küchenstelle, und dann gestaltet man sich dort das Wochenende.
Und was wird da dann gemacht? Also wer gestaltet und was wird gestaltet?
Da auch wieder sehr viel das Ehrenamt. Also als das sind dann für uns die Teamer, quasi die aus dem Team. Wir treffen uns dann meistens schon im Januar und setzen uns zusammen, und die ausrichtende Diözese muss oder guckt natürlich im Vorfeld, was könnte man für Themen behandeln. Also es steht auch immer ein Thema drüber. Ja, dann wird geguckt, wie können wir das umsetzen. Es werden die Aufgaben vergeben. Also es gibt immer einen Lagershop, wo man nochmal so Süßigkeiten kaufen kann, wie am Kiosk quasi.
Oh, sich schön, drei
Schlümpfe und eine Gummischlange in die Tüte packen kann für 50 Cent.
Och.
Gibt's auch Getränke, alkoholfrei natürlich.
Natürlich.
Ja, und also das ist zum Beispiel immer eine Aufgabe. Man muss sich um den Einkauf kümmern, man muss sich einen Ort aussuchen, wo man sich dann aufbaut, eine kleine Kasse mitbringen. Es wird immer jemand gesucht, der den Gottesdienst übernimmt, den zu gestalten, Lieder rauszusuchen, Fürbitten rauszusuchen, das lebendig zu machen. Es gibt immer ein PDST. Da weiß ich tatsächlich nicht, für was diese Abkürzung steht. Aber das ist quasi auf dem Zeltplatz die Mutti für alles.
Wir können uns ja was ausdenken, was es heißt. PDST.
Also das T steht bestimmt für Technik.
Ich hätte gedacht Tag.
Tag. Nee, es ist so ein, also es ist so die Anlaufstelle. Wenn ich mein Zeltherring oder mir fehlen 3 Zeltheringe, dann gehe ich zum PDST und krieg 3 Zeltheringe ausgeborgt. Oder
ach so, okay.
Meine Feldliege ist zerbrochen in der Nacht, dann kann ich mir dort eine ausleihen. Oder ich brauche Klebeband oder Paketschnur für irgendwas oder nochmal eine Zeltschnur. Also die haben so alles dabei, was man irgendwie braucht und vergessen kann.
Quasi die eierlegende Wollmilchsau auf dem Feld.
Ja,
also auf dem Lagergelände.
Ja, auf dem Feldlager.
Feldlager.
Genau, also ja, so die sind die Mutti für alles quasi. Also wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich dort hingehen. Die hätten bestimmt sogar eine Unterhose für mich, wenn die mir einreißt. Also es ist Wahnsinn, wie die immer organisiert sind.
Sehr gut. Also sehr wichtiger Job tatsächlich.
Genau. Mhm. Und man verteilt halt immer dann die Aufgaben. Und das machen aber viel auch die Ehrenamtlichen, also die aus den anderen DJFKs. Also den Führungskreisen, dass sich die Gruppenleiter und Jugendvertreterinnen dann zusammensetzen und Workshops ausarbeiten zum Beispiel. Wir hatten jetzt, kann ja das letzte Pfingstlager mal ansprechen, das war ein bisschen anders als die davor, weil es ja online stattfinden musste, jetzt schon das zweite Mal in Folge leider. Und da hatten wir als Thema die 8 Fragezeichen. Also wir haben quasi, habe ich auch die Musik der 3 Fragezeichen nochmal also nochmal anders aufgenommen, dass 8 Fragezeichen draus wären. Das war auch eine Aufgabe, die viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als es eigentlich tun sollte. Genau, und so steht jedes Lager unter einem Thema. Also die 8 Fragezeichen, da ging es halt um Detektive. Und zur eigentlichen Frage, was man auf so einem Lager macht, ja, man beschäftigt sich dann thematisch damit. Wir hatten über dieses Wochenende halt online verschiedene Rätsel. Also jede Diözese, jedes der 8 Fragezeichen hat sich ein Rätsel überlegt. Das waren Hörspiele, das war ein Kreuzworträtsel, das waren irgendwelche Bilderrätsel oder generell irgendwelche Videos, wo irgendwas gezeigt wurde. Ja, und damit konnte man sich dann eine Farbe und einen Lösungsbuchstaben erarbeiten und das musste man dann am Ende in so eine Dekodierscheibe eingeben. Ich weiß nicht, gibt's solche Escape Room Brettspiele
ja.
für zu Hause
ja,
und da ist immer so eine Scheibe dabei und so war die auch aufgebaut, dass sich das dann verschiebt und dann ist man irgendwie auf eine Zahl, genau, und dann musste man die Zahlen nochmal sortieren und ordnen, bis man dann am Ende auf die Lösung gekommen ist. Und so ist man auch das Wochenende beschäftigt. Ne?
Definitiv.
Ja, und weil mit 2-Stunden-Takt kamen halt die Rätsel von Freitagabend bis Sonntagvormittag. Also in der Nacht nicht, aber dann, so, dass man halt alle 2 Stunden wieder ein neues Rätsel hatte. Zwischendurch haben wir Radio gemacht. Das haben wir letztes Jahr entdeckt zum ersten digitalen Pfingstlager. Radio Mayo wurde dort geboren. Das haben wir dieses Jahr dann wieder gemacht.
Davon habe ich sogar schon mal was gehört.
Ja, so ist auch der Podcast entstanden.
Was? Die Frage kommt erst später.
Die Frage kommt, ich habe vorgearbeitet. Ich habe mich auch auf dieses Interview vorbereitet. Genau. Ja, also Radio haben wir wieder gespielt. Es gab verschiedene Bastelangebote, dass man sich so einen Detektivhut basteln konnte und eine Lupe als Andenken auch an das Lager. Es gab Spielerunden, das haben wir auch letztes Jahr erfolgreich gemacht, wo man Werwolf spielen konnte oder was hatten wir noch, Stadt, Land, Fluss. Auch so ein Escape-Spiel war, glaube ich, auch dabei. Ja, und so füllt man sich das Lager ganz gut.
Ja, das glaube ich sehr gern. Also das klingt ja wirklich auch spannend und trotz dessen, dass diese Jugendarbeit dann in dieser Corona-Zeit letzten Endes ja stattfinden darf oder muss, beziehungsweise ja, darf auch und aber auch muss, klingt das aber trotzdem nach einem riesengroßen Sack an Dingen, die man sich da überlegt hat, um die Jugendlichen letzten Endes, ich will jetzt nicht gleich sagen zu beschäftigen, aber denen doch schon eine schöne Erfahrung zu bieten.
Auf jeden Fall. Es war auch ein ganz schöner Sack Arbeit. Also dieses Jahr konnten wir gut zurückgreifen auf das, was wir von letztem Jahr hatten. Also das Größte, was oben stand, war die Internetseite. Wir wollen ein Lager online machen. Dann müssen wir, also wir brauchen eine Internetseite. Man muss das ja irgendwo muss ja der Lagerplatz sein. Ja, und dann war das auch wirklich so schön aufgebaut, als Bild, wo man draufklicken konnte, so verschiedene Zelte, so die Bühne und das Spiri-Zelt, also das steht bei uns auch über eine Jorte, wo man sich zurückziehen kann, also so ein spiritueller Ort, wo ein bisschen Musik läuft, wo man Zeit hat, mal runterzukommen, zu beten oder sich einfach mal zurückzuziehen. Ja, und so hatten wir quasi diese verschiedenen Plätze digital gemacht. Und das war eine ganz schöne Aufgabe, das irgendwie zu bewerkstelligen, gleichzeitig aber auch noch zu beachten, dass mit dem Datenschutz alles passt.
Ja.
Weil das ist natürlich, wenn man viele Daten hin und her schickt oder auch die TeilnehmerInnen dann Bilder schicken, die irgendwie sicher zu verwahren oder sicher an uns zu schicken oder dort auf der Seite zu zeigen, war eine ganz schöne Mammutaufgabe. Also rein vom technischen Aufwand war es nicht mehr ganz so groß, aber trotzdem die Inhalte zu bekommen, die ganzen Rätsel, die müssen ja auch irgendwie aufeinander oder zueinander passen.
Ja, das muss ja auch gefüllt werden letzten Endes, ne?
Ja, und auch so der Schweregrad muss angepasst werden. Ich kann nicht am Anfang 5 schwere Rätsel machen und die letzten 3 sind dann so Pillepalle, sondern man kann es ja schon so ein bisschen durchmischen. Also es war cool, weil es halt unterschiedliche Arten von Rätseln waren. Da war für jeden was dabei, was er besser konnte oder eben nicht.
Ich stelle mir das wirklich sehr, sehr cool vor, gerade in diesem Lager, diesen Malteser-Lager-Gedanken. Wie funktioniert denn Jugendarbeit, aber jetzt, sage ich mal, im Regelbetrieb während der Corona-Zeiten?
Im echten Leben quasi.
Quasi, ja, außerhalb der Zelte quasi.
Ja, schwierig. Weil in der Zeit, wo es gut möglich wäre, weil die Inzidenzen niedrig sind, ist das Sommerloch. Da sind Sommerferien, Urlaubszeit, und da erreicht man die Jugendlichen eigentlich nur sehr schwer. Man kennt es vielleicht von sich selber aus der Schule, der eine fährt die Woche weg, der andere die Woche, der nächste die 2 Wochen, und also es ist nie irgendwie, es sind genug Leute da, die dann quasi sagen, jo, wir möchten ein Gruppentreffen machen oder sowas.
Ja. Yeah.
Deswegen ist das Sommerloch immer so ein bisschen auch die Zeit, wo man sich selber dann den Urlaub nehmen kann. Weil da die Jugendarbeit nicht viel oder nicht viel stattfinden kann, ne? Und ansonsten richtet sich's halt stark nach der Inzidenz. Da haben die Malteser auch gute Richtlinien, die sich auch an den Vorgaben von Bund und Ländern orientieren, teilweise noch ein bisschen strikter sind, was ich ja aber gut finde, weil man ja gerade die Gruppe, die sich nicht impfen lassen kann oder darf, ja besonders auch schützen muss. Und deswegen ist es aber auch einer der Bereiche, ja, sage ich mal, der gern als erstes mitgeschlossen wird, wenn die Zahlen wieder steigen.
Ja, das heißt, es macht generell die Arbeit ziemlich schwierig letzten Endes. Also auch mit Maske treffen und ähnliches, da hat wahrscheinlich auch keiner so richtig Lust zu.
Ja, am besten ja natürlich draußen treffen.
Ja, natürlich, klar.
Was aber jetzt bei dem regnerischen Septemberwetter auch nicht mehr allzu viel Spaß macht, auch wenn manchmal ein sonniger Tag dabei ist, aber ja, aber selbst mit Maske und Lüften ist es schwierig. Ja, zumal man auch in der Jugendarbeit kommt man sich ja auch nahe. Wir spielen ja auch viele Spiele, zum Beispiel den gotischen Knoten, wo quasi alle blind im Kreis stehen und aufeinander zugehen und jeder greift sich eine Hand oder also in jeder Hand eine Hand und dann müssen die sich entfalten und so drehen und über ihre Arme steigen, dass sie am Ende Hand in Hand im Kreis stehen.
Klassiker.
Das ist ja wirklich das Worst-Case-Corona-Spiel, was es dass sowas natürlich ausfällt, ist klar. Solche Sachen, wo man auch viel Körperkontakt hat oder nah an den anderen dran ist, ne? Da muss man halt immer gucken, was ist überhaupt noch möglich. Und das kann auch nervenaufreibend sein, da den Überblick zu behalten, welche Schutzverordnung gilt jetzt eigentlich. Suche ich mir noch die passenden Richtlinien der Malteser raus und dann gucke ich, wie kann ich das umsetzen? Brauche ich dafür jetzt noch eine Genehmigung oder nicht? Also es ist so ein bisschen, man muss sich da gut reinfuchsen.
Ah, Hat man denn trotzdem noch Kontakt zu den Jugendlichen oder ist es jetzt so, dass die Jugendgruppen dann zerfallen?
Man braucht unbedingt den Kontakt zu den Jugendgruppen, weil sonst ist die Gefahr sehr groß, dass die zerfallen. Das ist an den Schulen noch ein bisschen einfacher, dadurch, dass die sich ja in der Schule auch sehen und ihren Schulsanitätsdienst an der Schule weiter machen, auch eingeschränkt. Da stehen wir in engem Kontakt immer mit den Schulleitungen. Aber die sehen und treffen sich ja dann auch an der Schule und sind weiter Malteser. Das ist in den reinen Jugendgruppen natürlich schwieriger. Da muss man gut hinterher sein und Gruppentreffen stattfinden lassen. Und wenn es nur ein, wir treffen uns, schmeißen den Grill an und quatschen eine Runde Treffen ist. Selber das ist ja schon gut zu zeigen, es gibt die Malteser noch, wir haben immer noch weiter Interesse, mit euch Sachen zu machen. Und ja, so ein Grilltreffen ist vielleicht auch gar nicht schlecht, um so nach dieser Zeit dann zu sagen, kommt, wir kommen alle mal wieder zusammen, man kann auch noch ein Lagerfeuer dazu machen. Aber man merkt auch, dass die Jugendlichen gerne wieder die, also reale Treffen haben wollen.
Ja.
Eine Zeit lang, gerade jetzt über den letzten Herbst und Winter und Frühling, war viel online. Also wir haben viel mit Microsoft Teams gearbeitet und dort Gruppen gemacht quasi und Gruppenstunden und Konferenzen. Aber man hat auch gemerkt, dass da die Begeisterung und Bereitschaft zurückgegangen ist. Man hat es auch bei den Pfingstlagern gemerkt. Also 2020, wo das alles frisch war, da haben viel mehr Leute mitgemacht. Das war aufregend, das war was Neues. Ich habe noch nie so eine Videokonferenz gemacht. Oh Gott, wo muss ich jetzt klicken? Funktioniert das hoffentlich alles?
Hört man mich?
Und ja, can you hear me now? Wie unsere noch Bundeskanzlerin so schön gesagt hat.
Ja.
Und das war dann aber das Jahr drauf schon wieder vollkommen anders, ne, wo man sich als, ich sag mal, Erwachsener dann schon eingegroovt hatte und sich darauf eingestellt hat, dass solche Treffen digital stattfinden und das ist vielleicht ganz praktisch, dann muss ich nicht mehr so weit fahren oder kann da viel so klären. Aber für die Kinder und Jugendlichen, für die Schüler und Schülerinnen war es wirklich, da fehlte dann die Lust. Verstehe ich aber auch, wenn ich den ganzen Tag Schule am Rechner habe und den ganzen Tag durch das Homeschooling auf den Computer gucke und dann hinterher sind noch Malteser am Computer und dann kann ich den eigentlich gleich anlassen. Da hätte ich auch nicht so die Lust drauf, dann da irgendwie zusätzlich zu den 8 Stunden irgendwie mich nochmal 3-4 Stunden vor den PC zu setzen.
Ja, stimmt. Das gab's ja dann auch noch, der Wechselunterricht mit allem drum und dran. Ja, ach Mensch, das ist aber echt, das ist aber schade letzten Endes, weil wenn ich das so höre, steckt da ja natürlich auch viel Beziehungsarbeit dahinter und da stellt sich doch ein bisschen auch manchmal die Frage, wie nah ist man denn an den Jugendlichen dran? Wie gut sind denn da die Beziehungen?
Also ich bin tatsächlich gar nicht so nah an den Jugendlichen dran. Ich muss da auf meine Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter setzen, die auch viel im Jugendführungskreis mit vertreten sind, weil die kommen ja aus den Gruppen, die haben den Kontakt, die wissen, wie die Bedürfnisse sind. Und so komme ich an die Gruppen ran, quasi über die Gruppenleitungen. Quasi auch wenn Informationen sind, wenn was geplant ist oder sich was ändert oder weiß ich nicht, dann kommuniziere ich das auch immer den Gruppenleitern und die kommunizieren es an ihre Gruppe weiter.
Okay, das heißt, okay, jetzt bin ich verwirrt. Sie machen also was völlig anderes. Also wie gestaltet sich denn da Ihr Arbeitsalltag? Was sind denn da Ihre Aufgaben jetzt?
Ja, ich bin quasi, für den verwalterischen Teil zuständig. Also die Jugendarbeit soll ja schon durch das Ehrenamt passieren. Oder mitgestaltet werden zumindest. Also das Ehrenamt nicht alles alleine machen kann, ist auch klar. Aber die sollen das schon größtenteils mitgestalten. Und die sollen gerne auch ihre Gruppentreffen zum Beispiel selbst gestalten, eine Struktur geben, wo ich aber auch unterstützend wirken kann. Ich habe eine Sammlung an Impulsen da, wo ich sagen kann, oder wenn jemand kommt und sagt, hier, ich würde gerne einen Impuls machen, aber ich weiß nicht so richtig was, habe ich da eine Sammlung da oder kleine Texte. Also ich bin mehr so die verwalterische Kraft hinter dem Ganzen. In der Malteser Jugend steht das Ehrenamt höher als das Hauptamt oder generell ist das Ehrenamt bei den Maltesern höher geschätzt als das Hauptamt.
Die sind auch scheinbar dann näher am Menschen dran, schätze ich mal. Zumindest klingt das auch so aus den letzten Folgen immer mal so raus.
Ja, also die Hauptamtlichen, die, also so ist es zumindest bei mir. Ich bin halt für die verwalterischen Sachen zuständig. Wenn jetzt zum Beispiel ein Lager gestaltet wird, kümmere ich mich darum, dass eine Anmeldung rausgegeben wird, dass die ja seine Richtigkeit hat, vollständig ist. Dann haben wir immer noch die Datenschutzerklärung und sowas. Eine Fotoerlaubnis, das ist auch immer ein großes Thema, wenn man quasi sagt, ich würde gerne Fotos machen und auch für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Das müssen die Eltern natürlich unterschreiben und bestätigen, dass das in Ordnung ist, dass wir Fotos machen. Ja, und da halt zu gucken, dass das alles vollständig ist, zurückkommt. Dann die Absprachen mit den Zeltplätzen zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen dort ein Zeltlager, dass man sich kümmert um den Platz, dass man die Absprachen trifft, dass man guckt, okay, sind genug Sanitäreinrichtungen zum Beispiel da, müssen wir irgendwie noch einen Toilettencontainer dazu buchen oder noch einen Duschcontainer oder sowas. Und das halt alles irgendwie so im Hintergrund zu gucken. Und die eigentliche Arbeit vor Ort gestaltet man dann schon auch mit, aber man ist eher so für den ganzen, dass der Hintergrund stimmt, dass die Umstände die richtigen sind. Und das Inhaltliche bereiten zu einem großen Teil die ehrenamtlichen Führungskräfte mit vor.
Genau, das sind ja so dann immer diese Dinger, wo man denkt so als Jugendlicher, ja, ne, so Toiletten oder irgendwie sowas, das ist ja sowieso immer da. Und gerade zu so großen Sachen wie bei dem Pfingstlager, was ja dann online war, so Sachen wie, oh, da machen die mal ein Radio und so weiter oder machen die mal dies und dies und hast du nicht gesehen. Und dann kommt dann ja aber auch bei scheinbar immer was Neues raus. Wie geht's denn dem Podcast What the Mayu?
Das ist eine schöne Frage. Da muss ich mich auch ein bisschen hinter dem Mikrofon verstecken, tatsächlich.
Das ist gut, das Mikrofon nimmt es trotzdem auf.
Ja. dem geht's gut, würde ich sagen. Ist auch aus dem Radio entstanden. Letztes Jahr hatte ich, also wir waren in der Planung für das Pfingstlager. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Und haben eben auch die Aufgaben verteilt. Und da habe ich gesagt, okay, irgendwie bei einem Lager, wir haben zwar auch einen Lagerfeuerabend gemacht, wo man quasi ja so ein Lagerfeuer gefilmt hat für alle in der Videokonferenz. Aber ich gesagt, eigentlich fehlt so die Musik. Also wenn man auf so einem Lager unterwegs ist, irgendwo sitzt immer jemand mit einer Gitarre und singt irgendein Lied oder es ist immer irgendwie noch so Musik dabei. Da habe ich gesagt, man könnte, oder hatte mich angeboten, ich sage, ich würde das auch machen und mich kümmern, ein Radio machen. Ein kleines Angebot, wer will, kann sich quasi das nebendran stellen und einfach Musik hören, kann auch mal einen Musikwunsch schreiben, den wir dann spielen oder den ich dann spiele. Ja, und man hat halt auch einen guten Kanal, also der war immer neben den ganzen Konferenzen erreichbar, wo man mal eine Durchsage machen konnte. Irgendwie der Workshop basteln verschiebt sich um eine Stunde oder so. Oder denkt dran, alle noch ein Foto von eurem Lagerbändchen zu schicken oder so. Und das kam sehr gut an, das wurde sehr, sehr gut aufgenommen und es haben nach dem Lager ganz viele gesagt, hey, das war total cool, macht es doch weiter, wenigstens so einmal in der Woche, dass Freitag mal 2 Stunden Radio Mayu sind. Da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und auch mal geguckt, also auch in Vorbereitung auf das Pfingstlager, ob wir das denn überhaupt dürfen. Da kommt die GEMA ins Spiel und die GVL, die berechtigterweise natürlich die Komponisten und Künstler schützen wollen oder denen auch das Geld geben wollen, was ihnen zusteht. Und im Rahmen einer geschlossenen Jugendveranstaltung, was das Pfingstlager ja in dem Falle war, also man muss sich anmelden und man muss kriegt seinen Zugang dann dort dazu, ist man von der GEMA befreit. Also da sind bei uns keine Gebühren angefallen, die wir zahlen mussten. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich mache ein Radio Mayu einmal in der Woche am Freitag über so einen Internetradio-Stream oder sowas, dann ist das öffentlich und dann müssen wir GEMA-Gebühren zahlen, je nachdem, wie viele Lieder wir auch spielen und wie lang, wie viele Zuhörer. Und das wird ja dann ja doch auf Dauer geht das dann schon, also wird das schon teuer einfach, wenn man diese Gebühren die ganze Zeit abgibt, wenn man Freitag für 2 Stunden so ein Radio macht, ne? Deswegen haben wir gesagt, oder ja, haben wir überlegt, auch mit dem Herrn Domagala zusammen haben wir dann nochmal und den anderen Jugendreferenten, überlegt, was könnte man denn dann stattdessen machen? Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich wäre so ein Podcast doch auch cool. So das, was gerade während Corona ja total geboomt hat, hat jeder irgendwie, jeder, der ein Mikrofon und einen Mund hat und sprechen kann, hat gesagt, ich mache einen Podcast. Dann habe ich gedacht, springen wir auf den Zug doch einfach auf und machen irgendwie einen Podcast über die Malteserjugend oder über Themen, die Malteserjugend interessieren könnten. Dann hatten wir das alles geklärt, wir hatten den Rahmen geklärt. Wir haben, glaube ich, auch kurz vor den Malteserblicken gestartet, ne?
Mit der ersten Folge. Ich glaube, kurz danach, beziehungsweise ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass mir gesagt wird, hier, guck mal, da wird noch die Malteserjugend machen jetzt auch einen Podcast, hör da mal rein. Aber ich glaube, es muss danach gewesen sein, weil ich glaube, die erste Folge war schon veröffentlicht und ich glaube, mir wurde auch die Folge, also die What the Mario-Folge vor der Veröffentlichung zugeschickt. Also ich war quasi, Hab quasi so die bevor Veröffentlichung schon reinhören dürfen, wenn ich mich recht erinnere.
Aber also es war relativ zeitgleich, deswegen stand das Intro zum Beispiel schon,
stimmt,
wo wir auch zusammen mit der Frau Waltemate gesagt hatten, wir benutzen das einfach. Gab es ja auch noch für den anderen Podcast, den Debug,
genau,
den Gewaltschutz-Podcast.
Ja, genau.
Dass man quasi auch einfach so dass man merkt, es gehört zusammen. Ja, und so hat sich dann entwickelt. Also ich stand auch viel in Kontakt mit der lieben Frau Waltemate, die mich da unterstützt hat. Und dann habe ich einfach, ja, das Equipment hatte ich vom Radio noch und dann habe ich gedacht, gut, dann legst du einfach mal los. Und dann kam die erste Folge, das Gegenteil meiner Lieblingsfolge. Also ich würde jetzt nicht sagen Hassfolge, aber meine lieblichste Folge.
Ja, die erste Folge halt, ne?
Ja, das ist wie Pfannkuchen, der erste geht immer daneben.
ja.
Also, aber ab der zweiten wurde es ganz gut, ne? Eigenlob stinkt, aber ich fand auch die zweite und die dritte dann sehr, sehr angenehm, wenn man sich einen Gesprächspartner sucht und gute Gespräche führt und einfach so über so Sachen redet, was Jugendliche interessieren könnte. Es ging ja um Liebe, das ist, glaube ich, immer ein großes Thema bei Jugendlichen, die erste Jugendliebe. Es geht, also ich glaube, es dreht sich da schon viel drum, ne? Auch in sexueller Hinsicht, der Körper entwickelt sich und wächst und reift, aber auch ganz viel emotional, was da passiert. Und deswegen hatte ich das so als Thema, dass ich gedacht, okay, dann reden wir einfach mal über Liebe, auch über die Liebe Gottes, das mit reinzunehmen, was das überhaupt für eine Rolle spielt. Und die dritte Folge war mit einem Arbeitskollegen und Freund. Da ging es über den Glauben, weil das ja, hatte ich ja auch gesagt, ist was die Malteser von anderen unterscheidet, dass eben der Glaube so eine zentrale Rolle spielt und dann eben da mal drüber zu reden, was ist eigentlich Glaube? Du hast eine andere Religion, wie glaubst du denn? Oder was sind die Unterschiede? Wie hilft dir das auch im Alltag? Ne? Es ist ja immer, Religionskritik ist ja schnell geübt, aber andersrum ist es, zumindest ist es für mich persönlich auch so, eine große Stütze im Alltag. Wenn man irgendwie mal nicht weiter weiß, man hat irgendeine Situation und ist so irgendwie festgefahren, dann kann ja so ein religiöser Input und ja eine gute Hilfe sein, einfach, die einen durch solche Zeiten auch gut durchbringen kann. Und darum ging es mir in der dritten Folge.
Jetzt schläft's gerade.
Jetzt schläft's gerade, ja. Es war am Anfang geplant, erstmal diese drei Folgen zu produzieren. Um eben auch zu gucken, wie aufwendig ist das, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, wie wird das überhaupt auch angenommen. Und danach wollten wir weitermachen und das Stück für Stück an das Ehrenamt abgeben. Auch hier merkt man, dass das Ehrenamt halt hoch geschätzt wird, dass man quasi sagt, okay, wir lassen die mal zu Wort kommen, die zuhören oder die gerne, also dass man, der Podcast von Jugendlichen für Jugendliche quasi. Also ich bin auch noch relativ jung, aber glaube ich nicht mehr so jugendlich jung. Nicht mehr so ganz. Und
man ist das immer so alt, wie man sich fühlt.
Das stimmt, ja. Aber ja, bei irgendwelchen Lagern, wenn die in ihrer Jugendsprache, also so manche Wörter oder
Digi. Floskeln,
da bin ich. Ja, das, ach, das ist sowas von 2017.
Oh weia.
Also Also es gibt da doch immer solche Insights. Ich meine, das hatten wir ja damals genauso. Das
ja, ist natürlich.
Ja auch alles okay. Aber man steckt da einfach nicht so drin. Und dann, ja, wird es, glaube ich, schnell peinlich.
Sheesh.
Also, ja, sheesh, das ist ganz schön cringe. Also ich glaube, es wird dann schnell so der peinliche Boomer, der sich irgendwie jugendlich fühlt oder so.
Ja, ich glaube auch.
Deswegen finde ich
Lass was lieber.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch gut, das einfach an die Leute abzugeben, die im Strom der Zeit stehen. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen hängen geblieben.
Nur um das nochmal klarzustellen, wir sind, also jede Zeit hat so seine eigene Sprache und es ist völlig in Ordnung, dass die heutige Jugendzeit ihre jetzige Sprache auch hat, auch wenn das jetzt von uns alten Boomern, wie wir hier sitzen, vielleicht gerade ein bisschen anders klingen mag. Also falls das jetzt irgendjemand hier denkt, wir würden das nicht schätzen. Wir verstehen es einfach nur nicht mehr. Und das meine ich tatsächlich so, wir verstehen es wahrscheinlich einfach nicht mehr. Und so alt bin ich jetzt auch nicht, aber bestimmte Sachen raff ich auch nicht mehr.
Ja, aber das wäre andersrum auch genauso gewesen. Also damals hatten wir auch irgendwelche Sachen, die wir immer gesagt haben, oder hätte ich hier in meiner Klasse haben sie immer gesagt, das ist, wenn irgendeine Situation sehr trocken war, dann immer, oh, das ist trocken wie 10 Gramm Steinpilzmehl und so.
Was?
Also lauter so ein so, das ist total doof, aber irgendwie sagt man das dann auch und dann hat sich das irgendwie so etabliert, so, oder Hemmungen, wenn irgendwie was war. Und ach, da gab's so viel, was man ja heute, würden ja die Jugendlichen, also, oder das würde heute dort, also, oder wenn es andersrum wäre, wenn die jetzt, also, wenn sie wissen, die Rollen irgendwie getauscht werden, würde man es, glaube ich, andersrum auch nicht mehr durchblicken. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Jede Generation hat so ihre
Sachen. Ja, wir hatten jetzt auch tatsächlich, also meine Frau und ich, wir haben uns, es ist wirklich, also ich habe es damals als Kind immer gehasst, wenn die Erzieher dann im Hort oder im Kindergarten irgendwie über Möbel und so ein Mist philosophiert haben und ja, und dann kannst du ja das holen und dies und jenes. Und jetzt stand ich letzte Woche bei uns im Zimmer und habe mit einer Kollegin eben darüber gesprochen, dass wir uns doch jetzt erst ein neues Schlafzimmer gekauft haben und dass wir diese Möbel und jenes, und da saß ein Junge mit dabei, der hat uns die ganze Zeit angeguckt, wie so nach dem Motto, sag mal, hackt's irgendwie, was ist denn bei euch verkehrt, ganz ehrlich.
Ja.
Und dann haben wir ihn dann auch so angesprochen, das habe ich ihm dann auch gesagt, aber ich glaube, dann merkt man, dass da ist man, jetzt sind wir offiziell raus.
Ja, aber so verschieben sich auch die Prioritäten, ne? Mit der ersten eigenen Wohnung irgendwann macht man sich halt Gedanken über, was hole ich mir für Lampen,
genau,
was hole ich mir für Vorhänge. Dann wird ja, also was man herrlich über Vorhänge diskutieren kann, hätte ich ja vorher nie gedacht. So, dafür, dass die einfach nur da hängen,
aber
und so verschieben sich, glaube ich, auch einfach die Prioritäten.
Aber auch tatsächlich so ein bisschen die Freizeitgestaltung, die verschiebt sich nämlich tendenziell auch so ein bisschen mehr vielleicht von, was man früher ja gesagt hat, oh, wir sind ja eher mehr draußen, hinzu, wir sitzen jetzt mehr, schon alleine Corona-bedingt, mehr vom PC. Aber was sind denn so Ihre Freizeitaktivitäten?
Ja, ich hatte schon gesagt, ich bin gerne mit dem Hund unterwegs. Das frisst tatsächlich viel Zeit oder viel Zuwendung, auch so im Alltag quasi immer zu gucken, wie funktioniert das mit dem Hund, wie können wir das gut hinkriegen. Sich da rein teilen, ist ja ein bisschen wie so ein Kind.
Ja, genau, das hatte ich auch gerade im Kopf, ist ja quasi wie ein zusätzliches Kind.
Ich meine, gut, man kann den dann mal 4-5 Stunden auch zu Hause lassen, das geht schon mal.
Das geht mit dem Kind nicht.
Ab einem gewissen Alter geht auch das.
Ja.
Ich warte noch drauf, bis ich irgendwann Hund krank machen kann.
Ich glaub nicht, dass die Krankenkassen das bezahlen werden.
Ja, ja, mal gucken. Naja, also das mache ich gerne in der Freizeit, dass ich mit dem Hund unterwegs bin, an der frischen Luft, andere Hunde treffen. Aber generell auch mit Freunden viel unternehmen. Wir treffen uns tatsächlich auch gern draußen, setzen uns irgendwo hin. Ich wohne und arbeite auch in Hoyerswerda. Ist eine kleine Stadt mittlerweile, aber so auf dem Markt, dann hat man da sein cooles Eiscafé oder die Kulturfabrik, wo so eine Bar mit dran ist, und da trifft man auch seine Freunde und quatscht und sitzt gemütlich zusammen. Das mache ich sehr gerne. Ja,
ich finde interessant, dass das auch immer wieder mehr zunimmt. Das ist jetzt gar nicht so mehr, ah, oh, wir gehen jetzt irgendwie, machen irgendwie, keine Ahnung, Sportverein, sondern es reicht eigentlich mittlerweile einfach nur aus, sich wieder zu treffen.
Ja, das stimmt. Aber wir engagieren uns auch sonst viel so im Freundeskreis, im Stadtgeschehen. Ich meine, es jährt sich jetzt zum Beispiel das 30. Mal die Ausschreitung in Hoyerswerda 1991 auf die Flüchtlingsheime und Heime von Vertragsarbeitern der DDR.
Ja.
Also war ja dann nach der Wende, aber ja, wo über Tage ganz schlimm die Heime belagert und beworfen wurden von ja von Neonazis, aber auch von normalen Stadtbewohnern, von Nachbarn, die applaudiert haben und ja, es war so der Beginn von der rechtsextrem rassistisch motivierten Gewalt der 90er Jahre in Deutschland und deswegen finde ich es wichtig, auch da haben wir in Hoyerswerda die Initiative Zivilcourage, die sich eben, glaube ich, auch mit zur Aufgabe gemacht haben, dieses Image hinter sich zu lassen, beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, das war hier und das war nicht gut. Und wir gucken aber, wie wir es besser machen können, wie wir ordentlich damit umgehen, dass wir erinnern, dass das eben nicht wieder passiert. Ja, und halt auch auf die Straße gehen und Gesicht zeigen und sich engagieren, dass es eben nicht wieder passiert und dass man sagt, ich bin damit nicht einverstanden. Ja, da war ich auch schon bei einigen kleineren Aktionen dabei. Genau. Also ich, was sich auch jetzt nicht gegen bestimmte Parteien richtet oder sowas, also möchte auch schon relativ neutral bleiben, aber bei Rassismus und Rechtsextremismus ist für mich eine moralische Grenze überschritten, wo ich sage, hier muss man was unternehmen. Und oder man muss einfach dagegenhalten. Man darf es nicht unreflektiert stehen lassen.
Was ist denn so Ihr innerer Antrieb für den Beruf? Also warum sagen Sie, das ist genau das, was ich machen will?
Bin ja auch noch mit im Rettungsdienst. Also ich teile mir das ja. Ich bin zur Hälfte im Rettungsdienst und zur Hälfte für die Jugend zuständig. Und ich mag das einfach, Menschen zu helfen. Also ich merke das im Rettungsdienst, auch wenn es nur kleine Probleme sind, kleine medizinische Sachen, kriegt man von den Menschen auch sehr viel Dankbarkeit zurück. Und beruft sich sicherlich auch auf den Leitsatz der Malteser, ne, Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen und auch die christliche Nächstenliebe, dass man halt anderen hilft. Ist die eine Seite, weswegen ich das sehr gern mache, weil ich den Menschen sehr gern helfe und mit Respekt und Freude entgegentrete, auch in oft schlimmen oder belastenden Situationen. Was mir aber andererseits auch bei der Jugendarbeit hilft, einfach. Und was mir da besonders wichtig ist, ist, dass ich den Jugendlichen in Raum geben will, jugendlich zu sein oder ihre Sachen zu machen. Also das zu schaffen, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Ich hatte nicht so den Anschluss an eine Jugendgruppe. Meine Geschwister waren bei uns in der Kirchgemeinde, die waren super viel, hat sicherlich damit zu tun, dass es eine kinderreichere Zeit war. Und die waren wirklich jeden Freitag und lange und die hatten sehr viele Freunde und waren gut, die haben Sachen unternommen und die waren aktiv, die sind nach Südtirol gefahren, wandern mit dem Pfarrer und sind dort eine Woche durch die Berge gewandert, die haben Ausflüge gemacht, die haben sich Leute eingeladen, die zu einem Thema referiert haben, die haben sich gebildet, die haben auch mal einen Filmabend gemacht, die hatten Jugendraumwochen, wo die quasi immer dort geschlafen haben und von da aus in die Schule und hinterher haben sie zusammen gekocht und einen Film geguckt und das und also es war so eine ganz coole Gemeinschaft und das ist dann bei mir ausgeblieben, also wir waren nicht sehr viele in dieser Jugendgruppe und es war auch irgendwie eine andere Zeit, also bei meinen Geschwistern war das so, ja, ihr habt ja einen Schlüssel, kommt wieder, wenn ihr fertig seid. So war es auch bei mir, also meine Eltern waren da sehr, sehr locker, aber bei den anderen war das nicht, ich muss um 8 zu Hause sein, ich muss um 10 zu Hause sein, ich habe keinen Bock, ich habe nicht so richtig Lust und also es war irgendwie nicht so cool ich hätte mir gewünscht, irgendwie eine schöne Jugendgruppe zu haben, wo man sich wohlfühlt, wo man ankommt, wo man sich auf die Treffen freut, wo man coole Sachen unternehmen kann. Und eben das will ich aber jetzt für andere Jugendliche schaffen, dass man sagt, wir kriegen das hin, irgendwie eine coole Gruppe zu sein, wo man sich freut, wenn man dabei sein kann und mitfährt und mitmacht. Und ja, ein Raum für alle. Alle sind willkommen.
Jetzt sind wir noch bei dem kleinen Geschichtchen. Sie hatten ja gesagt, da gibt's was.
Ich habe eine schöne Geschichte. Die ist tatsächlich aus meiner Anfangszeit. Denn eine Sache, die es in der Malteser Jugend gibt, ist die Nikolaus-Aktion. Was halt eine Aktion ist, die im Advent dann stattfinden soll, ein soziales Projekt, wo man quasi sagt, im Auftrag des heiligen Nikolaus helfen wir jemanden oder bereiten wir eine Aktion vor, die anderen Freude bereitet. Und es war, wie gesagt, 2015, ich war FSJler und habe zusammen mit der Jugendgruppe vom St. Benno-Gymnasium diese Nikolaus-Aktion geplant. Wir haben, glaube ich, auch, also es ist dann immer wie so ein Wettbewerb, die schönsten Aktionen kriegen eine Auszeichnung, einen Preis. Ich glaube, wir haben sogar den ersten Preis gewonnen. Und wir haben Asylbewerber aus einer Asylbewerberunterkunft, wo meine Schwester gearbeitet hat, in die Schule eingeladen. Also es waren jetzt nicht so viele, es waren irgendwie, ich glaube, so um die 10 Kinder mit Eltern, haben mit denen Spiele gespielt, haben mit denen Rätsel gemacht, auch so ein bisschen mit der deutschen Sprache. Wir haben mit denen Lebkuchenhäuser gebaut und so ein bisschen erzählt, was denn Weihnachten auch ist, was wir hier feiern, wie wir das feiern. Die Eltern konnten ja mal abschalten, konnten sich mit einem Kaffee hinsetzen, haben sicherlich auch was dazugelernt und hatten einfach mal so einen kleinen stressfreien Nachmittag. Und genau, das haben wir als Aktion durchgeführt. Und haben die mit der Straßenbahn abgeholt zu uns zur Dienststelle und wieder es war in der Schule, genau, aber mit der Straßenbahn dort ins Benno-Gymnasium gefahren und auch rückzu wieder begleitet. Und die Geschichte, die eigentliche, ist auf der Rückfahrt passiert. Da war ein kleines Mädchen, also die mit an dem Tag dabei war, und die hat in irgendeinem Spiel ein Stofftier gewonnen. Und wir saßen in der Straßenbahn und da war eine Frau und die hatte einen Welpen auf dem Arm. Und da ist das Mädchen hin und die fand den Hund total süß zum Dahinschmelzen und wie die den Hund gestreichelt hat und der hat sich gefreut und die haben da zusammen so ein bisschen gespielt und jedenfalls, das Mädchen drückte der Frau das Stofftier in die Hand und hat gesagt, das ist für den Hund. Und die Frau hat schon gesagt, nee, der spielt damit eh nicht. Und also der hat es dann schon wieder vergessen und behalt es doch ruhig. Und das Mädchen hat darauf beharrt, nein, der Hund soll dieses Kuscheltier mitnehmen. Und naja, letzten Endes hat die Frau das dann behalten. Wir sind ausgestiegen und die Frau ist auch mit ausgestiegen. Und kam dann auf mich zu und meinte, hier, das Mädchen hat mir das Stofftier gegeben. Vielleicht können Sie ja noch mal fragen, nicht, dass da nachher das Geschrei groß ist oder so, wenn das Stofftier dann fehlt. Und da bin ich auch dann noch mal zu ihr hin und sag, hier, willst du das wirklich mit dem Hund geben oder willst du es lieber für dich mitnehmen? Und da hat sie gesagt, nein, ich möchte, dass der Hund damit spielt. Und dann hat es auch letzten Endes der Hund mitgenommen. Ob er damit spielt, weiß ich nicht. Aber das hat mich sehr beschäftigt oder sehr beeindruckt. Also ich früher als Kind habe Kuscheltiere gesammelt. Ich habe eine große Kiste gehabt, die war voll mit Kuscheltieren. Und hätte ich da bei so einem Spiel eins gewonnen, hätte ich das nicht mehr hergegeben. Und gerade als Asylbewerber, glaube ich, hat man auch jetzt nicht viel mitgebracht oder generell viele Spielzeug und Kuscheltiere zur Verfügung. Und umso beeindruckender fand ich es, dass das Mädchen gesagt hat, der Hund braucht es mehr als ich. Also der Hund hat mehr Spaß an diesem netten Geschenk als ich und hat es weitergegeben. Und das hat mich so beeindruckt und so bewegt, dass das Mädchen in ihren jungen Jahren irgendwie schon gesagt hat, nein, ich möchte, dass der Hund das mitnimmt und dabei damit Spaß hat und sich darüber freut. Und das, das hat mich auch nachhaltig noch verändert. Also das beeindruckt mich immer noch. Kriege ich gleich Gänsehaut beim Erzählen.
Ja, ich auch so ein bisschen tatsächlich. Es ist ja so ein bisschen, sie hat da was weggegeben, was halt wertvoll ist, was ja vielleicht sogar, und da erinnere ich mich gerade an die biblische Geschichte, wo es darum geht, dass die alte Witwe zwei Kupferstücke reingeworfen hat, was aber letzten Endes ja alles war, was sie besessen hat, im Vergleich zu den Reichen, die da eben halt einen Teil ihres Reichtums letzten Endes nur reingeschmissen hat. Das ist halt so ein bisschen. Ja, das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Das kann letzten Endes Malteser Jugend auch sein.
Ja, und ich glaube, das war auch für die, die noch mit waren, auch irgendwie ein schönes Erlebnis für die Jugendlichen. Da einfach irgendwie das nochmal, das ist so ein Wachrütteln, so ein, ja, krass, okay, man braucht nicht so viel. So, man kann auch glücklich sein, wenn man andere glücklich macht. Und für sie war, für das Mädchen war das der Hund, den sie mit dem Stofftier glücklich gemacht hat.
Ja, Herr Schmidt, dann herzlichen Dank für dieses Teilen, vor allem von dieser Geschichte jetzt noch am Ende. Das fand ich wirklich nochmal sehr schön, damit rauszugehen letzten Endes. Und
ja, sehr gerne.
Es wird jetzt langsam Herbst. Es ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme fast schon Oktober. Von daher ja, hoffe ich, dass die Malteser-Jugend sich trotz alledem ja ein bisschen ja besser treffen kann vielleicht. Vielleicht wird das noch was.
Ja, ich bin optimistisch.
Das wird auf jeden Fall was. Subi, dann einen wunderschönen Abend noch und vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann mal.
Ja, hoffentlich, hoffentlich.
In real.
Tschüss. Na dann, tschüss.
Gut, fertig. Machen wir mal ein bisschen raus hier wieder. Vorhang auf. Gott, ich glaube, ich werde jetzt mir das Tablet von meinem Sohn klauen und ein bisschen Schach üben, wenn seine App dafür ausgelegt ist. Ja, und dann werde ich ihn morgen vermutlich schlagen. Zeit wird's. Kann ja nicht sein, dass ich hier so als absoluter Nichtskönner dastehe. Da muss ich ja schon ein bisschen Haltung bewahren. Oder er ist einfach schlauer als ich. Ja, Schach war sowieso noch nie so richtig mein Spiel, von daher ich gönn's ihm. Aber ich will trotzdem besser werden, da schnapp ich mir das jetzt mal.
Das war die 12. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao.
So, jetzt bin ich mal auf Record. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Das war mal eine Telefonnummer von irgendeinem Radiosender, deswegen habe ich mir das gemerkt.
Ja, 0800. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 oder so.
Stimmt. Ist das
nicht PSR?
Woher? Aber nun, die haben doch keine 0800-Nummer.
Ei. Nee, doch. Oder MDR Jump?
Das
ich glaube
sein.
MDR Jump. Ich höre im Dienstwagen immer MDR Jump und das
0800,
immer.
0800.
1, 2, 3.
2, 3, 4, 5. MDR Jump, tatsächlich.
Ja, ich glaube, ja, nicht?
Nicht schlecht. Wobei nicht, dass uns das jetzt hier als Werbung, wobei die sind öffentlich-rechtlich, das
ja, ist dann das safe. Kann man schon mal sagen, ja. Und hat ja, wenn man es im Dienstwagen hört, ist es ja auch was Arbeitsbezogenes.
Quasi, sehr gut.